Lass uns in einem Moment der Stille Gott darum bitten, dass er uns bereit und fähig macht, sein Reden zu verstehen. Komm, Heiliger Geist, öffne uns Ohren, Kopf und Herz, dass dein Wort uns erreicht, bewegt und verändert. Segne an uns dein Wort. Liebe Gemeinde, brauchen die Menschen Jesus? Brauchen die Menschen auch heute noch tatsächlich Jesus Christus? Brauchen alle Menschen Jesus Christus? Der uns jedenfalls als DDR-Schüler und gut bekannte Dichter Bertolt Brecht hat in einer seiner Geschichten über Herrn K. geschrieben, einer fragte Herrn K., ob es einen Gott gäbe. Herr K. sagte, ich rate dir nachzudenken, ob dein Verhalten je nach der Antwort auf diese Frage sich ändern würde. Würde es sich nicht ändern, dann können wir die Frage fallen lassen. Würde es sich ändern, dann kann ich dir wenigstens noch so weit behilflich sein, dass ich dir sage, du hast dich schon entschieden. Du brauchst einen Gott. Bertolt Brecht war ja ein brillanter Denker, aber nicht so in dem Sinne, dass er dem Hörer die Wahrheit klar gemacht hat, sondern dass er dem Hörer Dinge vermittelt hat, die der Hörer als Wahrheit glauben sollte. Und so ist es auch bei diesem Text. Das leuchtet im ersten Moment ein, aber beim genaueren Hinsehen und drüber nachdenken merkt man, der Herr K. geht schon davon aus, ein Gott gibt es nicht. Die Frage ist, was nützt es uns dann, an Gott zu glauben? Oder wenn es einen Gott gibt, dann ist er für uns nicht relevant, außer er hat irgendeinen Nutzen und irgendeine Auswirkung in unserem Leben. Also Gott reduziert darauf, kann er unser Leben verbessern, unser Denken, unser Verhalten, unsere Moral vielleicht. Das ist auch der Grund, warum viele Menschen, denen selbst Gott nicht so wichtig ist, trotzdem ihre Kinder in den Religionsunterricht, zum Konfirmandenunterricht schicken, damit sie die Gebote lernen und anständige Menschen werden. Aber wir wissen ja, es gibt viele Menschen, die sind sehr anständig ohne die Kirche. Und nach dieser Logik hätten sie Gott nicht nötig, so wie es ja auch Bertolt Brecht hier dargelegt hat. Aber diesem Denken liegt ein großer Irrtum zugrunde. Und deshalb habe ich auch nicht gefragt, brauchen die Menschen Gott, sondern brauchen die Menschen Jesus Christus. Jesus hat über Mensch und Gott ganz anders geredet, als es Bertolt Brecht hier darlegt. Und Paulus hat im Römerbrief das noch verschärft und auf den Punkt gebracht, indem er klargelegt hat, kein Mensch ist so anständig, dass er vor Gott bestehen kann. Denn jeder Mensch, egal ob er an Gott glaubt oder nicht, ob er Gott für wichtig hält für sein Leben und nützlich hält oder nicht, wird sich vor Gott verantworten müssen. Und in diesem Gericht kann niemand bestehen aufgrund seiner Anständigkeit, seines Lebens, seines Verhaltens. Denn Gott sieht nicht die bürgerliche Fassade, Gott sieht nicht das, was die anderen auch sehen und was die Freunde wahrnehmen, sondern Gott sieht jedem Menschen ins Herz. Und deswegen, so schwer das immer wieder den Anständigen fällt, das zu glauben, ein Dieb, ein Ehebrecher und ein Mörder, der Buße tut, also seine Sünde erkennt und bereut, der besteht eher vor Gott als ein Anständiger, der in den Augen aller Vorbild ist, der sich selbst lobt, der keine Fehler bei sich sieht und folglich auch keine einsieht, der kann vor Gott nicht bestehen, denn die Fehler sind doch da. Mein Caddy, den ich hatte, der erste, der war ja bekanntlich von der Nullserie und hat alle Fehler mitgenommen, die ein Auto haben kann. Dazu gehörte auch, dass das ESP kurz nach Ablauf der Garantiezeit ausfiel. Nun habe ich an meinem T4 auch kein ESP gehabt und wusste, ohne ESP kann man auch sehr gut fahren. Ich hatte bloß in der Werkstatt die Frage, ob man diese rote Lampe nicht ausschalten kann, wo immer ESP kommt. Und da haben sie gesagt, das ginge nicht und das dürften sie auch nicht. Und beim nächsten TÜV hieß es, wenn das Auto ESP hat, muss es doch funktionieren, muss repariert werden. VW hat mir auf Anfrage gesagt, dass es ihnen das sehr, sehr leid tut und dass sie mein gesellschaftliches Engagement sehr schätzen, aber dass sie mir hier auch nicht helfen können finanziell bei der Wiederherstellung des ESP, das einen Monat nach Garantieablauf kaputt gegangen war. Also das hätte mir schon viel geholfen, wenn die rote Lampe nicht mehr leuchten würde. Und so ist es auch in Bezug auf Gott, dass wir sagen, ich habe ja eigentlich gar kein Problem Bloß, dass die rote Lampe immer leuchtet, dass mir immer gesagt wird, dass ich ein Sünder bin, das ärgert mich. Aber ansonsten habe ich kein Problem, weil wir nicht wahrnehmen, dass diese Aussage, diese Warnung, diese rote Lampe, die von der Kanzel kommt und vom Altar, Achtung Sünde, dass wir denken, das ist nicht so wichtig, mich stört bloß die rote Lampe, das Problem dahinter, mit dem kann ich ganz gut leben. Diese Botschaft, und das ist insgesamt die Botschaft des Neuen Testamentes, war für die anständigen Menschen aller Zeiten ein großer Ärger. Das erlebe ich auch bis heute immer wieder, auch von Kirchenmitgliedern, die sagen, damit komme ich nicht klar, dass mir alle Sünder sein sollen und dass die richtig Bösen, die anders als ich richtig böse sind, dass die genauso gut vor Gott wegkommen sollen wie ich. Ein Jugendlicher hat mir das auch mal bei der Rüstzeit gesagt, da haben wir uns die ganze Woche mit dem Römerbrief beschäftigt und da sagte dann, willst du uns nun einreden, dass wir alle schlechte Menschen und Lumpen sind? Nee, das wollte ich ihm nicht einreden, das wollte ich ihm bloß klar machen. Das ist der Ärger der Heiden und Christen, das ist der Ärger der Juden zur Zeit von Jesus und Paulus. Dass sie sagen, wir geben uns so eine Mühe, wir halten die Gebote und Gesetze Gottes ein, sogar über das geforderte Maß hinaus, indem wir um jedes Gebot noch einen Zaun machen und noch weitere Vorschriften haben, damit wir ja nicht in die Nähe von dem Gebot kommen. Es ist niemand perfekt, aber wir geben uns ja wirklich große Mühe und sind außerordentlich erfolgreich. Und dann sollen wir genauso schlecht sein wie die anderen Strolche, die sich gar nicht um die Gebote scheren. Dann soll es nötig sein, dass einer für mich stirbt, den Tod erleidet zur Strafe für meine Sünde, die doch tatsächlich nicht so groß sein kann, wenn ich mich mit den anderen vergleiche, die da draußen rumrennen. Dass ich nur gerecht werde, aber die schlechten Menschen eben auch gerecht werden, durch den Glauben an Jesus Christus, dass sie vor Gott genauso sind wie ich, die sich überhaupt keine Mühe geben und noch Freude haben daran, Schlechtes zu tun. Und deswegen wurde Jesus abgelehnt, letztendlich wegen dieser Botschaft, durch den größten Teil der gesetzestreuen und anständigen Juden der damaligen Zeit und sie haben ihn sehr aggressiv abgelehnt. Und Paulus, der damals noch Saulus hieß, war einer der Avantgardisten in diesem Kampf. Er hatte sich vorgenommen, diesen christlichen Glauben auszurotten und zwar beides, die Lehre und die Menschen, die dem anhängen. Und auf diesem Feldzug hat es ihn so erwischt, dass er umgekehrt ist, dass er sein Leben um 180 Grad gewendet hat. Wie man es heute noch sprichwörtlich sagt, auch Leute, die die Geschichte nicht kennen, verwenden das Sprichwort, dass jemand vom Saulus zum Paulus wird. Vielleicht war auch ein wichtiger Punkt in dieser Bekehrungserfahrung, dass er erkannt hat, in mir, dem Gottesmann, dem begeisterten Anhänger des jüdischen Glaubens, der für Gott sich einsetzt und alles tut, in mir steckt eigentlich eine Bestie, die Freude daran hat, Menschen zu verhaften, zu foltern, umzubringen. Und dass er erkannt hat in diesem Moment oder in dieser Phase der Bekehrung, ich brauche Jesus Christus, ich brauche die Vergebung, ich brauche diese Gnade Gottes, gegen die ich bisher noch gekämpft habe, diese bedingungslose Gnade, niemand braucht die dringender als ich selbst. Ich brauche es, dass Gott mich freispricht von dieser großen Schuld, die ich aufgeladen habe, von dieser Boshaftigkeit, die in mir wohnt, obwohl mich alle für einen treuen, hingebungsvollen Diener des göttlichen Gesetzes halten. Brauchen alle Menschen Jesus Christus? Paulus hat geantwortet, ja, unbedingt und ohne Ausnahme. Und deswegen ist er losgezogen durch die ganze Welt, durch alle großen Städte des damals erreichbaren Römischen Reiches. Er hat sich immer zuerst an die Juden gewendet und dann, wenn dort der Erfolg ausblieb oder er alle die erreicht hatte, die bereit waren, dann auch an die Heiden in diesen Städten, weil er gesagt hat, alle Menschen, nicht nur die Juden, die natürlich die ersten Ansprechpartner sind, sondern auch die Heiden brauchen Jesus Christus. Er hat viele Menschen erreicht, er hat viele Gemeinden gegründet, viele wuchsen auch weiter, nachdem er längst wieder fortgezogen war, weil dieses Evangelium wie so ein Feuer sich ausgebreitet hat. In all diesen Gemeinden, alle diese Gemeinden bestanden erstmal im Kern aus Juden, aber als sie gewuchsen, wurde der Anteil der Juden vergleichsweise klein. Es kamen immer mehr Heiden dazu Und viele Juden wandten sich auch davon ab. Die meisten, die Einflussreichen, die lehnten diese Lehre ab. Die konnten sich das nicht vorstellen und das nicht akzeptieren, dass Anständigkeit, die Einhaltung des Gesetzes, die Gesetzestreue, dass das an zweiter Stelle stehen soll, nach der Vergebung und nach der Gnade und nach dem Glauben an Jesus Christus. Liebe Gemeinde, das ist bis heute Problem und Kummer eigentlich der Christenheit, dass das Volk und die Religion der Juden, von denen wir die Bibel haben, die uns voraus sind um 1500 Jahre in der Erfahrung mit Gott, die das Volk Gottes sind, des Alten und Neuen Bundes, von denen wir den Gottesdienst haben, in abgewandelter Form, aber in seinem Grundbestand, und das Abendmahl mit anderen Worten, aber in seiner Grundsubstanz, von denen einer Jesus war, eine Maria, Paulus, Petrus und die ganzen Apostel, die hier bei uns von der Empora unseren Gottesdienst, an unserem Gottesdienst teilnehmen, die Evangelisten, sie alle waren ja Juden. Wir haben so viele gemeinsame Glaubensaussagen, wir haben 2/3 der Bibel gemeinsam mit den Juden, das Alte Testament. Und dann sind wir doch in der entscheidenden Frage getrennt, in der Frage nach Jesus Christus, dass die Gerechtigkeit vor Gott nur durch den Glauben an Jesus, durch seinen Tod am Kreuz und durch die Gnade Gottes möglich ist. Und das ist unser Problem, unser Kummer und auch unsere Scham als Christen, dass auch Christen nicht begriffen haben, worum es eigentlich geht, dass sie sich stolz und erhaben gefühlt haben über die Juden, sie verachtet, gehasst und verfolgt, weil sie das Evangelium nicht angenommen haben und in diesem Verhalten dokumentiert haben, die Christen selbst, dass sie es auch nicht angenommen haben und nicht begriffen und sich völlig entgegengesetzt verhalten haben. Sie haben damit verleugnet, dass sie selbst ja nur aus Gnade Gottes zum Glauben gekommen sind und dass es ein unverdientes Geschenk ist, wenn sie das Evangelium verstanden haben. Aber wie gesagt, die Hauptakteure hatten es ja offenbar nicht verstanden. Und es ist unser Problem und Kummer bis heute, dass viele Christen stolz und zufrieden leben, dass sie getauft, konfirmiert und anständige Menschen sind und nie wirklich begriffen haben, dass sie Vergebung und die Begnadigung brauchen, dass sie nur Christen sein können unter der Voraussetzung, dass einer für sie gestorben ist, für ihre Schuld. Und es ist unser Problem und Kummer, dass es so eine riesige Zahl gibt von Heiden in unserem Land, die sind ja längst kein christliches, sondern wieder ein heidnisches Land geworden, wie damals, bevor Bonifatius hierher kam, dass es so viele Heiden gibt, die nie gehört, geschweige denn ernst genommen haben, dass es ein Gericht Gottes gibt, dass die Maßstäbe Gottes auch für sie gelten, wenn sie den Glauben ablehnen und dass es nicht genügt, nach dem bürgerlichen Gesetzbuch halbwegs in Ordnung zu sein oder nie erwischt zu werden. Ich habe gesagt, das ist unser Problem und Kummer. Ist es tatsächlich unser Problem und Kummer? Ist es Ihnen ein Problem, macht Ihnen das Kummer, dass Ihre Nachbarn und Ihre Verwandten und Ihre ehemaligen oder gegenwärtigen Arbeitskollegen von dem allen nichts ahnen und nichts wissen wollen? Paulus schreibt, ich habe große Traurigkeit und Schmerzen ohne Unterlass in meinem Herzen. Und er setzt noch einen drauf, denn ich wünschte selbst, verflucht und von Christus getrennt zu sein, für meine Brüder, die meine Stammverwandten sind nach dem Fleisch. Das heißt, Paulus tut das so weh, dass sein Volk, die Juden, zum größten Teil Jesus ablehnen, die Botschaft nicht annehmen. Das tut ihm so weh, dass er sich bereit erklärt, selbst in die Hölle zu gehen auf ewig, wenn dafür sein Volk Jesus findet und gerettet wird. Ich glaube nicht, dass unter uns jemand schon mal so ein Gebet gesprochen hat. Aber können Sie sich diese Trauer und diesen unaufhörlichen Schmerz vorstellen um Menschen, die das Evangelium ablehnen? Und wenn das nicht der Fall ist, wenn Ihnen der Gedanke völlig fremd ist, dann kann es nur damit zusammenhängen, dass wir selbst noch gar nicht klar begriffen haben, wie sehr wir selbst Jesus, die Vergebung und die Gnade brauchen. Denn sonst würden wir vielleicht von selbst losgehen, nach Ideen suchen, immer wieder Möglichkeiten ausprobieren, an Menschen heranzukommen, sie in Kontakt mit Jesus zu bringen oder erstmal selbst mit ihnen in Kontakt zu kommen, damit sie durch uns Jesus kennenlernen könnten. Für Menschen zu beten, ganz bewusst und gezielt, sie gezielt anzusprechen, einzuladen, vielleicht zu Veranstaltungen oder erst mal so im Gespräch, vielleicht auf wichtige Fragen des Lebens und des Glaubens zu kommen und zu helfen, dass neue Menschen, die zu uns kommen, sich zurechtfinden, Zusammenhänge begreifen, sich einleben können. Es geht nicht darum, einen Missionsstress zu verbreiten, sondern es geht darum, uns neu bewusst zu machen, was ist uns geschenkt, was brauchen wir und möchte ich das oder kann ich es überhaupt versäumen, das mit Menschen zu teilen, die in meinem Umfeld leben. Ich habe eine CD mitgebracht von Nina Hagen. Sagt noch allen was? Die Sache mit dem Farbfilm vor Jahrzehnten. Nina Hagen hat seit ihrer Bekehrung vor einigen Jahren schon mindestens die zweite CD mit christlichen Liedern rausgebracht, die auch Bekenntnis sind, in ihrem Stil und mit ihren Worten, aber eben mit ihrem neuen Glauben. Und die ist dieses Jahr herausgekommen, Highway to Heaven, also die Antwort auf AC/DC, Autobahn zum Himmel. Und da ist ein Lied, was mich sehr bewegt hat und plötzlich dachte ich, das passt ja genau diesem Thema. Somebody prayed for me. Jemand hat für mich gebetet. Sie hatten es auf dem Herzen. Sie opferten ihre Zeit. Sie fielen nieder auf ihre Knie und beteten für mich. Sie hatten keinen Zweifel, dass Gott mich rausholen würde. Dass er mein Leben ändern könnte und mich freisetzen. Ich bin so froh, dass jemand für mich gebetet hat. Ich war verloren und allein in einer kalten, dunklen Welt. Kein Friede im Denken, keine Freiheit konnte ich sehen. Ich wusste nichts darüber oder wenig darüber, dass ich irgendwo Freunde hatte, jemand, den ich nicht kannte und der Gutes in mir sah. Irgendjemand betete für mich. Sie hatten mich auf dem Herzen, sie opferten ihre Zeit, sie fielen nieder auf ihre Knie und beteten für mich. Sie hatten keinen Zweifel, dass Gott mich herausholen würde, dass er mein Leben ändern könnte und mich freisetzen. Ich bin so froh, dass jemand für mich gebetet hat. Ich vertraute in die Dinge, die die Welt geben konnte. Ich wusste nicht, dass sie bald alle verschwinden würden. Aber weil jemand mich genug liebte, um für mich zu beten, vertraute ich mein Leben Gott an und bin jetzt in Sicherheit. Jemand betete für mich. Sie hatten mich auf dem Herzen. Sie opferten ihre Zeit. Sie fielen nieder auf ihre Knie und beteten für mich. Sie hatten keinen Zweifel, dass Gott mich herausholen würde. Dass er mein Leben ändern könnte und mich freisetzen. Ich bin so froh, dass jemand für mich gebetet hat. Selig sind, die Gottes Wort hören und tun.